Ja, herzlich willkommen im buddhistischen Zentrum zum philosophischen Abend. Ein frohes neues Jahr und herzlich willkommen denen, die zum allerersten Mal hier sind. Diese philosophischen Abende finden tatsächlich jeden Dienstagabend statt. Das ist so, gehört zur buddhistischen Praxis dazu. So ein bisschen so Klarheit über die Welt und sich selbst und das Menschsein zu gewinnen, das ist eine von drei Säulen buddhistischer Praxis. Aber jeder Abend soll für sich verständlich sein. Das ist schon der Anspruch, den wir dabei haben. Und die anderen Abende hier im buddhistischen Zentrum sind der zweiten Säule von Praxis gewidmet der Meditation. Wer da wissen will, was es für Meditationen gibt, nach welcher Tradition wir hier praktizieren und so weiter, da haben wir einen Flyer und eine Homepage, da kann man das alles im Detail sehen. Und dann gibt es noch die dritte Säule buddhistischer Praxis, das ist sozusagen das Miteinander in der Sangha und gemeinsam dieses Haus hier betreiben. Und das passiert halt, indem wir hier gelegentlich Bausamstage machen oder halt hier den Betrieb gemeinsam mit denen, die hier wohnen und den 80, die drumherum sind, am Laufen halten. Und zu diesen Abenden gesellt sich noch gelegentlich montags ein Abend Buddha für Anfänger. Das sind dann eher allgemeine, nicht nur philosophische Themen. Und die verschiedenen Themen, sowohl für unsere Dienstagsreihe als auch für unsere Montagsreihe, die haben wir jetzt mal so auf so einem Extra-Flyer. Den gebe ich jetzt mal rum. Wer Internet hat, braucht ihn nicht mitnehmen, da stehen sie nämlich auch. Aber wer sich sowas gerne zu Hause an die Pinnwand hängt oder wer einen Freund hat, der immer so redet, ja, man müsste ja mal wissen, was der Buddha wirklich gemeint hat, der kann dann montags kommen, da gibt man den Flyer einfach weiter. Ich weiß nicht, ob sie reichen, wenn nicht, nächstes Mal gibt es wieder neue. Ich gebe die mal rum in beide Richtungen. Oder haben wir noch irgendwo welche ausliegen? Hast du noch welche rum? Bitte? Einen haben wir noch. Gut, sonst nächste Woche gibt es wieder neue. Ja. Gibt es organisatorisch was anzumerken? Gibt es besondere Veranstaltungen in der nächsten Zeit? Ja, also unser Programm halt. Ne? Jeden Abend ist hier irgendwas los. Ja. Und noch was ist wichtig, der Buddha hat geraten, wer intelligent wiedergeboren werden will, muss viele Fragen stellen. Also wir machen die Vorträge nicht so, dass man alles sofort verstehen muss und wenn da Fachworte fallen, dass man so quasi nur so in das tiefe Unbewusste greifen müsste und man wüsste dann sofort, was ein Fachwort meint, das kann so nicht funktionieren. Wenn irgendein Fachwort fällt, das man noch nie gehört hat, dann sofort fragen. Ja? Oder wenn ein Satz fällt, wo man sagt, aber das stimmt doch gar nicht, das ist total unlogisch, dann sofort dazwischen grätschen. Ja? Es ist, also Philosophie entsteht im Debattieren. Und es ist gute buddhistische Praxis und man soll nicht einfach irgendwas hören und dann glauben, sondern man soll sich auseinandersetzen, weil das ist dann spannend, dann lernt man was dabei. Und mitunter sind es Missverständnisse und außerdem kann man dabei schon üben, das, was wir Bodhisattva nennen, nämlich zum Nutzen für alle Wesen zu handeln. Wenn man selber was nicht verstanden hat, dann gibt es noch 5 andere im Raum, die es auch nicht verstanden haben, die sich aber noch nicht trauen, das zu sagen. Und wenn man dann der oder die Erste ist, die den Arm reckt und sagt, Moment mal, dann ist man Idealist, weil man für die mitfragt, die auch nicht verstanden haben, aber sich nicht trauen zu fragen. Also das ist, so kann man gutes Karma ansammeln. Das soweit vorweg. Wir beginnen die Abende immer mit einer kurzen Einstimmung, weil es geht um den eigenen Geist. Und bevor wir über den Geist reden, gucken wir immer so ein bisschen am Anfang den Geist selber an. Genau das machen wir jetzt. Wir sitzen mit geradem Rücken, die rechte Hand ruht in der linken, die Daumen berühren sich. Und dann richten wir die Aufmerksamkeit auf das Atmen. Der Buddha hat es angeleitet. Wenn der Übende einatmet, ist er gewahr, jetzt atme ich ein. Wenn der Übende ausatmet, ist er gewahr, jetzt atme ich aus. Währenddessen bemerken wir, dass im Geist noch alles andere vor sich geht. Wir nehmen Geräusche wahr, wir nehmen Gedanken, Gefühle, Körperempfindungen wahr und das ist alles in Ordnung. Wir üben, mit der Aufmerksamkeit fokussiert zu bleiben auf das Atmen. Wir üben, in jedem Augenblick von Atmen präsent zu sein. Das ist, worum es geht, den eigenen Geist kennenlernen, erleben, was der eigene Geist ist und ihn dann auch beherrschen. Nicht getrieben zu werden von Gefühlen, nicht gefesselt zu werden von Gedanken, selbst der Chef bleiben über das, was im Geist geschieht. Damit wird man fähig, Leid zu überwinden und Glück zu verwirklichen, weil das geschieht im eigenen Geist. Es sind nicht Hubraum, Kubikzentimeter, die glücklich sind, oder Zahlen auf dem Konto, oder Farben auf dem Kleid, oder blonde Haare der Partnerin oder des Partners. Es ist immer der Geist, der Glück oder Leid erfährt. Und deswegen lohnt es, den Geist kennenzulernen. Und in dem Sinne wollen wir den Geist im weiteren Verlauf des Abends erforschen. Also mit dieser kleinen Übung wird schon deutlich, was ist eigentlich Geist? Geist ist das, was erlebt. Geist ist der Raum der Erfahrung. Das meinen wir, wenn wir Buddhisten von Geist reden. Und heute Abend reden vor allem wir beide. Johannes ist sozusagen der Sparringpartner. Johannes hat 50 Jahre buddhistische Erfahrung auf dem Buckel und in allen Traditionen gelernt und geübt und praktiziert und die letzten Jahre vor allem in der burmesischen Theravada-Tradition. Und ich selber bin hier aus dem eigenen Stall. Ich habe in der Hochschule der Kachu-Linie buddhistische Philosophie studiert und teile das hier mit den Freunden. Und wir beide sind sozusagen diejenigen, die hier so Knochen in die Runde werfen, an denen wir dann den Abend dann gemeinsam wagen. Also, was der eigene Geist oder der Geist ist das, was erfährt, das, was die Erlebnisse hat. Und um sozusagen das ganze letzte Halbjahr, mit dem wir nach den Sommerferien angefangen haben, so mal ein bisschen zusammenzufassen, weil wir heute Abend so einsteigen in die präzise Untersuchung, was ist denn die Natur des Geistes. Das haben wir bisher schon rausgefunden bei den Abenden vorher. Wir haben zunächst mal herausgefunden, dieses Ich, von dem wir die ganze Zeit denken, es sei das Ich, das durch die Augen guckt und durch die Ohren hört. Dieses Ich ist kein kohärentes, existentes Phänomen, wo ich herzeigen könnte, hier ist es. Es wiegt so und so viel Gramm, hat die und die Farbe. Ja, oder wo ich sagen kann, es nimmt so und so viel Raum ein oder so, sondern dieses Ich ist tatsächlich ein Phänomen der Erfahrung. Es ist eine Brille, mit der wir unsere Erfahrungen interpretieren. Das Ich ist grundlegend offen und nicht fest. Ja, es ist zusammengesetzt und es verändert sich jeden Augenblick. Es ist zusammengesetzt, da hatten wir dann dieses psychologische Modell der fünf Skandhas, wie es auf buddhistisch heißt. Erfahrung entsteht oder ein Ich entsteht, wenn da erstmal sozusagen eine Identifikation mit einem Körper ist und der Körper gehört zu einer bestimmten Welt. Eine Ameise hat eine andere Welt als ein Mensch, hat eine andere Welt als ein Gorilla. Ein Eskimo hat eine andere Welt als ein US-Amerikaner, hat eine andere Welt als ein Schwarzwälder. Also da ist erstmal ein Körper, mit dem ein Ich sich identifiziert und die dazugehörige Umwelt. Das nennt man buddhistisch Form. Dann reagiert das andere, was eben nicht Körper ist oder Form, sondern das, was Geist ist, reagiert als allererstes auf Erfahrungen, die gemacht werden mit Empfindungen, angenehm, unangenehm oder neutral. Alle Empfindungen, die das Ich irgendwie bedrohen, werden als unangenehm interpretiert. Alle, die das Ich irgendwie peppeln, die werden als angenehm qualifiziert und alle, die da bedeutungslos sind, als neutral. Das ist so eine ganz grundlegende Funktion von Bewusstsein. Wahrscheinlich haben Amöben schon so eine Unterscheidung zwischen angenehm, unangenehm und neutral. Die gehen weg, wo es ihnen schlecht geht und gehen dahin, wo es ihnen gut geht. Ja. Und dann gibt es die nächste Stufe, Unterscheidung. Und dass diese Erfahrungen irgendwie klassifiziert werden. Dass sowas wie ganz rudimentäre Konzepte entstehen. Und man hat immer geglaubt, Konzepte oder rudimentäre Unterscheidungen gäbe es nur bei Menschen, aber wir wissen, Tiere haben das auch. Ja, also Hunde, Katzen unterscheiden zwischen Räuber, wer mich frisst, und Beute, was ich fresse. Ja, die unterscheiden zwischen einem Objekt, wo Fressen drin sein könnte, und anderen Objekten, wo kein Fressen drin sein könnte. Ja, also wir haben schon Unterscheidungen. Und bei uns Menschen ist es noch viel extremer. Wir haben einen enormen Schubladenschrank in unserem Verstand, der die Erfahrungen einordnet und sortiert. Und das wird immer komplexer im Laufe des Lernens und Lebens. Und auch im Laufe von Geschichte, kann man sagen, werden unsere Konzeptschränke immer größer und komplexer. Ja, unterscheiden. Dann haben wir in unserem Geist, in unserer Erfahrung von Personen, Strukturen, die diese Erfahrungen, die auf diese Erfahrungen, die wir machen, reagieren. Also sozusagen ein Betriebssystem in unserem Geist, das mit Erfahrungen auf eine bestimmte Weise umgeht, darauf reagiert, darauf eingeht. Ja? Und die sind unterschiedlich komplex, unterschiedlich tiefgründig. Die haben wir hier buddhistisch Geistesfaktoren genannt. Und dazu gehört zum Beispiel sowas wie Stolz oder sowas wie Begierde oder sowas wie Verwirrung, Zweifel, alles, wo sozusagen im Geist selber irgendwas läuft, so wie Betriebssysteme oder Programme, wo Geist die verarbeitet, die Erfahrungen auf sich selbst bezieht, verarbeitet und irgendwie so persönlich empfundene, komplexe Welten draus macht. Das haben wir Geistesfaktoren genannt.
Dazu, ja. Du hast erstmal negative Aspekte, ja. Also sowas wie Mitgefühl und das gehört auch dazu.
Oder? Ja, ja, Mitgefühl ist eigentlich kein Geistesfaktor. Mitgefühl ist etwas, das dem Geist an sich innewohnt, wenn wir entspannt sind, wenn wir offen sind, wenn es uns gut geht, dann sind wir automatisch mitfühlend. Ja? Aber es gibt sozusagen Konzepte oder Geistesfaktoren, die wir heilsam nennen, stimmt. Also Hinwendung ist so ein Geistesfaktor, der heilsam ist. Oder was ist ein heilsamer Geistesfaktor? Hilf mir mal gerade. Ich habe die 52 nicht alle im Kopf gerade.
Freundlichkeit,
ja.
Gelassenheit.
Ja, ja. Und dann gibt es noch neutrale, wo man sagt, zum Beispiel Fleiß oder Anstrengung ist einer, der kann negativ wie positiv sein. Ne? Kommt es darauf an, baue ich Bomben oder Krankenwagen. Ne?
Ja. Waren dann diese Kleshas, fünf Kleshas oder wie nennen
sie das? Die fünf Störgefühle, genau, das sind die fünf Geistesgifte, die gehören dazu.
Geistesgifte?
Ja, ja, die gehören dazu.
Was war das
gerade? Begierde, Zorn, Stolz, Eifersucht und...
Hass.
Ist nochmal extra. Ist nicht Zorn, sondern Hass ist nochmal extra. Oder war es Unwissenheit?
Unwissenheit.
Unwissenheit, ja. 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 Das sind so die fünf Grundstörungen im Geist, die zu Leid führen. Deswegen nennen wir sie Störung. Ja. Also aus denen kommt nichts Gutes. Alles, was aus denen passiert, endet in Leid. Deswegen nennen wir sie auch unheilsame Geistesfaktoren.
Ja. Diese würden als Phänomene immer überall auch da sein, wenn man da andockt sozusagen.
Also die sind in dem Augenblick da.
Nö. Allgemein.
Die sind immer da, wo sich sozusagen ein Ich mit Erfahrung identifiziert. Ja, weil es dann sofort alles, was schön ist, noch mehr haben will und alles, was doof ist, will es gar nicht haben. Ja? Und es findet sich selbst wichtiger als alle anderen. Das ist so eine Grundfunktion von Ich. Ja? Also man selbst ist der Mittelpunkt des Universums. Ja, und die anderen sind Kulisse. Ja. Ne? Und das ist Stolz oder Ich-Anhaftung. Ja? Und Unwissenheit ist, dass man es nicht blickt. Also sobald man in der Ich-Illusion gefangen ist, sobald man dieses Ich für wirklich hält, checkt man nicht, wie es läuft. Man durchschaut es nicht. Ja? Und das nennen wir deswegen Basic Unawareness oder grundlegendes Nicht-Gewahrsein. Ja? Das sind die bisher 4 Skandas und dann das 5. Skanda ist Bewusstsein, also die Fähigkeit des Geistes, Erfahrungen zu machen. Und es wird dann aufgeteilt in die unterschiedlichen Subfähigkeiten. Also unser Geist kann Sehempfindungen haben, also Seherfahrungen machen. Unser Geist kann Hörerfahrungen machen. Unser Geist kann Riecherfahrungen, Schmeckerfahrungen, Körpererfahrungen machen. Oder Körper wird dann alles andere dazugezählt, Wärme, Kälte, Gleichgewicht, Sex, alles mögliche andere. Ne? Ja. Und das sind sozusagen, damit ist das Spektrum abgedeckt. Mit diesen 5 Skandas ist das Spektrum abgedeckt, was wir Person nennen.
Nee, das Ich nennen. Das Ich kommt noch dazu.
Ja. Das 6. Das verschleierte Bewusstsein. Ja. Also ich wiederhole, ich fasse zusammen, der eigentliche Gag des Abends kommt erst noch. Ne? Nur damit man sozusagen den Anlauf versteht, auf was wir heute zulaufen. Also das Ich ist nicht etwas Persönliches, obwohl wir es so persönlich nehmen. Alle sitzen wir mit Ichs hier, die genau so strukturiert sind. Jedes Ich von denen, die hier sitzen, hat diese 5 sozusagen Abteilungen. Und in jedem sind diese 52 oder 55 Geistesfaktoren, je nach Tradition, auffindbar. Und jedes Ich funktioniert auf die gleiche Weise. Ja? Und so individuell ist es dann gar nicht. Ja? Die Frage ist, was für einen Nutzen hat das Ich? Also es ist okay, um viel Hubraum sich leisten zu können. Dafür muss man dann ein starkes Ego haben, um viel Geld zu verdienen. Oder es ist nützlich, viele Zahlen auf dem Konto zu haben oder eben die Farben auf dem Kleid besonders toll zu finden. Dafür braucht man ein Ich. Aber ist das Ich ein Schlüssel zum Glück? Und da ist die buddhistische Analyse, das Gegenteil ist der Fall. Ja, diese Ich-Illusion ist die Einladung zum Unglücklichsein. Das ist die Ursache für Leid. Ja, weil erstens, alles, an das sich das Ich klammert, ist vergänglich. Ja, also der Hubraum ist vergänglich, spätestens wenn der TÜV uns scheidet. Die blonden Haare des geliebten Partners, der geliebten Partnerin werden grau, schlimmer. Die eigenen, noch schöneren Haare werden auch grau und fallen aus. Die Zahlen auf dem Konto verwandeln sich in eine Forderung vom Finanzamt. Also alles, mit dem das Ich es sich schön macht, zerfällt. Alles, was geboren wurde, wird sicher sterben. Alles, was zusammengesetzt ist, wird sicher auseinanderfallen. Alles, was zu uns kam, wird sicher von uns gehen. Ja. Und das andere ist, selbst wenn dieses Ich enorm viel kriegt, hat es den Hals immer noch nicht voll. Dieses Ich ist grundlegend nicht zu befriedigen. Es wird nicht voll. Es will immer noch mehr.
Ja. 52 Chitta-Chetasikas, also glaube ich, die Geistesfaktoren, haben die eine Lücke auch, wenn ich mir vollständig gewahr bin, was gerade abläuft. Mhm. Ich kann ja nicht immer einordnen, was gerade los ist im Körper, kann aber sagen, ich bin präsent, ja, und oder bin ich dann, man sagt, glaube ich, man ist kontinuierlich in diesem Strom, bin ich dann in einem neutralen Geistesfaktor sozusagen.
Wo meinst du jetzt?
Ja, wenn ich jetzt wahrnehme, was gerade passiert, aber ich habe jetzt...
Das ist ein Geistesmoment.
Ich fühle jetzt keinen Ärger oder Pressure, also irgendwas. Genau, bin ich dann in einem neutralen, wahrnehmenden Geistesfaktor, oder?
Nee, dann hast du bestimmte Geistesfaktoren, die neutral sind.
Okay.
Ja, also immer entsprechend dem, wie du es erlebst, sind es die Geistesfaktoren, die genau das Erleben ausmachen.
Also ich kann auch sagen, ich bin in Ruhe und bin jetzt hier. Und
genau, dann hast du Heilsamkeitsgeistesfaktoren in diesem Moment. Ja. Und wenn du jetzt in dir eine Erinnerung plötzlich auftaucht, ja, irgendjemand, an den du denkst oder an die du denkst und du wirst fürchterlich wütend, schwupp, plötzlich kommen die Geistesfaktoren von Wut, Hass, Ärger und so weiter. Dann das nach 5 Minuten, hast du dich beruhigt, dann bist du wieder entspannt. Also das ist ein ständiger Wechsel. Aber es ist nie eine Lücke, sondern immer ein Geistesmoment mit seinen Geistesfaktoren.
Ist das auch, wenn ich schlafe? Also
wenn ich schlafe, gehört sogar dazu. Schlaf ist einer von den Geistesfaktoren.
Unterbewussten, im Strom des Unterbewussten, und er hat seine eigenen Geistesfaktoren.
Es gibt ja auch traumloser Schlaf, wo ich dann in eine Geschichte verstrickt bin oder so.
Es klärt sich übrigens noch, warum hier Vasen stehen. Das sei vorausgeschickt, die sind sozusagen die eigentlichen Hauptdarsteller des Abends, aber das kläre ich noch auf, warum. Also das Ich ist Einladung zu Drama. Das ist das Problem. Ja, und es gibt noch ein zweites. Das Ich ist auch nicht beständig. Es ist in jedem Augenblick anders. Ja, also auf lange Sicht können wir das sehen. Ja, die Ichs, die jetzt hier sitzen, waren vor 10 Jahren andere Ichs. Hatten andere Interessen, andere Beschäftigungen, andere Motivationen, anderes Wissen, andere Interpretationen, andere Erlebnisse. Und wenn wir noch 10 Jahre zurückgehen, dann wird es noch deutlicher. Natürlich, das Ich von vor 20 Jahren war die Ursache dafür, dass es vor 10 Jahren dann noch eins gab. Und das Ich von vor 10 Jahren ist die Ursache dafür, dass wir jetzt hier sind. Und so geht es aber immer weiter. Von jedem Augenblick in den nächsten, so wie als Ursache-Wirkungskette erzeugt der vergehende Zustand den nächsten, der dann vergeht, den nächsten erzeugt. Und wenn man da genau hinguckt, gibt es nicht einen Augenblick, wo man sagt, jetzt ist es Ich mal sich selbst und beständig, sondern es vergeht und bringt wieder den nächsten Moment hervor und vergeht und bringt den nächsten Moment hervor. Es gibt keine Beständigkeit da drin.
Ja. Das ist meine Frage. Also im Schlaf kann ich mir das noch vorstellen, aber wenn ich meinetwegen in einer Narkose bin oder im Koma, existiert dann vielleicht diese Lücke?
Nein, da ist auch. Also es gibt im Buddhismus, das ist sehr spannend. Also ich meine, unsere westliche Psychologie ist sehr interessant, dass sie seit ungefähr 120 Jahren das Unbewusste entdeckt hat. Ja. Der Buddhismus oder der Buddha hat es vor 2500 Jahren schon entdeckt. Dass es ein Unterbewusstes oder Unbewusstes gibt und dass es ein permanenter Strom ist.
Wir nennen es Speicherbewusstsein.
Genau. Und es gibt unterschiedliche Begriffe dafür. Ja. Und in dem Fall, aber wo wir bewusst sind, da sind wir nicht in diesem Unterbewussten, aber das wird sozusagen mittransportiert. Und dann gleiten wir wieder in das Unterbewusste ab und so. Und insofern bildet sich so eine Wellenbewegung. Also wir sinken ständig in das Unterbewusste ab, steigen wieder auf, für ein paar Momente sind wir bewusst, dann schlafen wir wieder für Bruchteile von Sekunden, dann sind wir wieder wach. Ja. Das kennen wir ja alle. Ab und zu driftet der Geist ein bisschen ab, ist nicht ganz wach. Ja. Das sind dann schon sehr starke Momente. Normalerweise, also dieses Absinken ins Unterbewusste, es geht blitzschnell, wir kriegen das gar nicht mit.
Wir haben dann dieses Modell der 12 Glieder gehabt, wo sozusagen der Buddha analysiert hat, wie ein Moment von Geist den nächsten erzeugt und was da so für eine Ursache-Wirkungskette abläuft. Und die läuft sehr schnell ab, die läuft aber auch über, also fraktal, über größere Zeiträume kann man sie beobachten, bis hin zu ganzen Leben oder mehreren Leben kann man beobachten, wie sozusagen die eine Phase die nächste erzeugt.
Genau. Und also dieser Strom des Unterbewussten ist in allen Momenten, wo wir eben nicht bewusst sind, das heißt im Koma sind oder im Tiefschlaf sind oder so, da ist dieser Strom da. Und wenn der nicht da wäre, dann würden wir nämlich in dem Moment sterben. Ja? Dann wäre das Leben zu Ende, dann würdest du morgens nicht mehr aufwachen. Dadurch aber, dass dieser Strom da ist, der weckt dich morgens. Ja? Der hat auch seinen Rhythmus und weiß, jetzt ist 6 Uhr und du wachst auf ohne Wecker.
Aber der ist dann schon individuell, also es ist nochmal was.
Das ist, also er ist bei allen da, aber in seinem Charakter ist er individuell. Ja.
Okay. Also in der individuellen Zusammenkommen von Ursachen und Bedingungen ist er individuell. Also nicht jeder hier hat als 7-Jähriger mit Matchbox-Autos gespielt. Also ich schon, aber andere nicht. Und insofern habe ich was anderes in meinem Geiststrom.
Ich habe eine kurze Frage wegen der Lücke, weil das ein wichtiger Punkt nochmal wäre, weil wir gefragt haben nach der Lücke.
Wir haben gesagt, in dem Moment, wo der Kontakt da ist, ja, egal jetzt wie mit der Außenwelt, da kann ich mich entscheiden, ob ich mich identifiziere oder ob ich Abstand mal nehme und das anders, in, also
auch nach dem Kontakt,
also, dass ich nicht so gleich reagiere.
Genau.
Ja, ist da die Lücke?
Ja. Ja, es ist immer, noch Geistesfaktor, aber man kann sich sozusagen von der Ich-Illusion distanzieren.
Ja, ja, bloß das kommt erst
nicht später. Aber als Lücke können wir das nicht sagen, dass da jetzt da mal ein Stopp wäre und zu sagen, hier hält das an, dieses System, sondern nein. Aber ich habe ja die freie Entscheidung trotz allem, wenn ich also bewusst
Du hast die freie Entscheidung, dich zu identifizieren oder nicht. Ja, oder jetzt dem zuzuhören oder nicht zuzuhören, die hast du. Aber da ist der Moment des Kontakts längst schon weg.
Ja, okay, ja, das ist eine Verzögerung.
Da ist schon ganz viel an Geistesmomenten dazwischen.
Und das kann ich nicht als Stillstand oder Lücke sehen, sondern das ist...
Ja, Stillstand tut es sowieso nicht.
Es gibt überhaupt keinen Stillstand, es geht wirklich rasend weiter.
Ja. Und also so bei den Katschis beschreibt man so, dass es gibt diesen Moment von Kontakt, daraus entsteht Empfindung und daraus entsteht Begehren. Und daraus entsteht Handeln.
Ja.
Und das ist die Stelle vom Begehren zum Handeln.
Ja.
Da kann man sozusagen Abstand gewinnen. Nicht aus jedem Begehren muss ein Handeln werden.
Genau.
Und das ist aber eine Frage der individuell schon erlangten Freiheit oder nicht.
Das hat nichts mit Glücke zu tun, sondern es ist einfach
Freiheit.
Trotzdem im Strom weiter.
Ja, ja, genau. Nur ob man sich jetzt sozusagen, ob man so mit dem Begehren identifiziert ist, das kann auch ein Ablehnen sein, ein Hassen, Begehren heißt einfach, ich will jetzt was tun. Das kann sein, ich will was haben oder ich will was weghaben.
Der Strom wäre gar nicht so schlimm, wenn es nur heilsame Dinge wären.
Genau.
Die unheilsamen
Exakt. Exakt. Das ist der Trick.
An den Heilsamen kannst du auch festhalten, festklammern.
Und das wenn dann, dann natürlich Variant auswirkt.
Ja, genau.
Schlägt es ins Gegenteil um.
Ja.
Ist denn Denken auch Handeln?
Ja. Denken ist eine Form von Handeln. Okay. Ist also auf, du handelst auf der geistigen Ebene, also man spricht von Denken, Sprechen und Handeln. Du handelst im Denken, du handelst im Sprechen, du handelst in dem Körper.
Und eins ist wichtig, was man jetzt heimlich denkt, wird man morgen unheimlich denken und übermorgen sagen und überübermorgen tun. Also das ist sozusagen ein Problem dabei. Also es geht nicht darum, Gedankenpolizei zu entwickeln, sondern einfach, aha, jetzt kommt so ein Gedanke, spannend, aha, besser den nicht weiter zu verfolgen. Ja, also im Sinne von, wenn man gerade so zornige oder sehr anhaftende Gedanken hat, so man versteht, dass da nichts Gutes draus wird, und man nimmt wahr, aha, das ist jetzt da. Aber schon in dem Moment, wo man innerlich in diese Distanz geht, so aha, es ist da, statt, oh, bin ich sauer, ja. Schon in dem Moment hat es diese Kraft verloren, mit der es einpackt. Und das ist Übung.
Und das ist die Praxis der Achtsamkeit. Ja? Also du schaffst keine Lücke, sondern du schaffst einfach einen
Raum,
Abstand. Einen Abstand oder einen Raum. Ja, aber das ist voll bewusst und das ist der Bewusstseinsprozess wird nicht unterbrochen. Ja?
Alles das, was wir jetzt zusammengefasst haben, haben wir uns die letzten Monate mit beschäftigt unter dem Stichwort buddhistische Psychologie oder sozusagen Detailanalyse im Geist. Und alles das ist Grundlage für die erste der vier philosophischen Schulen, die man Vaibhashika-Schule nennt. Und die erstmal alles dieses Wissen sozusagen zusammenfasst und vertritt. So der Standardtext, in dem dieses buddhistische psychologische Wissen zusammengefasst ist, ist das Abhidharma Kosha. Das ist sozusagen nochmal eine Zusammenfassung von den Texten, die in der Vaibhashika-Schule so zusammengetragen wurden. Und das hier ist so ein Ausschnitt aus dem Abhidharma Kosha, wo es um diese fünf Skandhas geht, von denen ich gerade gesprochen habe. Also nur das wird da analysiert und dann gibt es aber eben noch andere Teile mit den 12 Gliedern und Teile, die sich sehr detailliert mit dem Verhältnis zwischen wahrgenommenen Objekten und dem wahrnehmenden Geist beschäftigen und so. Also da gibt es noch mehr, aber ich gebe das schon mal rum. Einfach, dass man mal so einen Eindruck kriegt.
Aber Michael, hier muss ich dich wieder ein bisschen korrigieren. Das, was wir in den letzten Monaten und Wochen zusammengetragen haben, das ist nicht diese Lehre.
Nicht Abhidhamma
Kushan. Das war Theravada.
Ja.
Ja, das war der Abhidhamma des Theravada. Mhm. Und das, was die Vaibhashika gelehrt haben, das ist eine parallele Geschichte dazu. Da haben wir ja schon oft drüber gesprochen.
Ja,
das
ja,
ist
ja.
Das sogenannte Hinayana, also das, was man im tibetischen Buddhismus Hinayana nennt. Das ist eine von, es gab einfach in Indien viele verschiedene Schulen, die parallel zueinander liefen. Und diese Vaibhashika-Schule ist eine Sichtweise über das sogenannte Abhidhamma. Also Abhidhamma ist im Grunde das, was wir, worüber wir jetzt gerade eben gesprochen haben. Ja, also diese Philosophie oder Psychologie des Bewusstseins, der Person, des Erkennens, des Wahrnehmens, Schlafen, Träumen, alles mögliche, alles, was da, also gleichsam die buddhistische Psychologie, das ist Abhidhamma. Das Abhidhamma heißt über die Lehre. Mhm. Über den Dhamma, ja? Und da gibt es unterschiedliche Schulen.
Nur die sind jetzt für heute Abend,
für
uns nicht so relevant, den Unterschied zwischen Abhidhamma und Vaibhashika.
Aber ich habe was dagegen, wenn du sagst, das, was wir jetzt alles die letzten Wochen und Monate gemacht haben, das ist Vaibhashika-Lehre, weil nämlich die Vaibhashika-Lehre von allen kritisiert wird.
Ja, an den Stellen, die dann jetzt gleich kommen. Ja. Ne? Aber was sie sozusagen bringen, ist das auch. Also bis dahin sind wir mit den Vaibhashikas eigentlich...
Teilweise, nicht ganz.
Ne? Ja, es kommt, die Unterschiede kommen jetzt. Ne? Also das,
Satipatthana ist ein Teil von Abhidhamma, oder nicht?
Satipatthana. Nö, das gehört allgemein zur Meditationspraxis. Ja. Wird auch im Abhidhamma behandelt, klar, natürlich, aber es ist nicht ein Teil.
Man kann unterteilen die drei Säulen von buddhistischer Lehre und Praxis, Wissen, und da ist es Abhidhamma, Meditation, und da gehört Satipatthana dazu, und dann Verhalten oder Miteinander. Ja, und so die buddhistische Ethik und so. Ne? Und so würde das, also, ne? Also was wir hier machen, ist sozusagen vor allem die Wissenssäulen. Ne?
Und noch eine Frage dazu, also das Abhidhamma ist jetzt eine Zusammenfassung, aber der Buddhismus ist in jedem Land kulturell anders geprägt.
Das schon, ja.
In welchem Land ist es jetzt die Zusammenfassung?
Das haben alle als gemeinsamen Grund.
Nein, der Theravada nicht.
Der Theravada hat kein Abhidhamma.
Doch, aber nein, er hat andere Texte, andere.
Ja, klar, aber das...
Viel ganz andere Texte und der ist völlig unbekannt, den haben nur die tibetischen Schulen.
Nö, die Mahayana-Schulen haben den auch. Das auch
nein, die haben andere.
Dem würde ich jetzt widersprechen, aber das klären wir mal. Wir fahren heute Abend noch nach Hause zusammen.
Einige Mahayana-Schulen haben ihn auch, aber nicht alle. Mhm. Hauptsächlich aber der tibetische Buddhismus stützt sich auf dieses Buch.
Ist dann der Abhidhamma eine Zusammenfassung von Kontul, von einer seiner fünf Schätzen?
Das weiß ich nicht.
In der Rime-Bewegung?
Nee, das ist viel älter. Abhidhamma ist so zweites, drittes Jahrhundert vor Christus angefangen und das geht, dass die Texte dafür zusammengetragen werden, geht bis ins zweite Jahrhundert nach Christus und da hat an Tibet noch keiner gedacht, den Buddhismus. Ne? Nee, es ist sozusagen das Zusammentragen der psychologischen Belehrungen des Buddha im Wesentlichen, ne? Das, was wir Abhidhamma nennen. Mhm. Und auch wenn jetzt die Texte nicht sozusagen
im Großen und Ganzen
die Inhalte sind sich bis zu dem, wo wir jetzt geredet haben, also gibt es Detailunterschiede, aber mit den fünf Skandhas, mit den zwölf Gliedern des abhängigen Entstehens und so weiter, das ist buddhistisches Grundlagenwissen. Das haben alle buddhistischen Traditionen als Grundlage. Das war ja deine Frage. Ne?
Ja. Heißt das nicht alles Sampalikanon?
Nein. Sampalikanon gehört nur zum Theravada und der tibetischen Schulen beruhen auf Sanskrit-Schriften. Das ist auch in einer anderen Sprache geschrieben. Das ist in Sanskrit geschrieben.
Und das sind die Lehrreden von Buddha und die nennen wir Sutras und das Abhidhamma ist von buddhistischen Meistern eine Zusammenfassung von vielen, vielen Belehrungen des Buddha gewesen. Also es ist kein Text von Buddha oder so, sondern das ist über mehrere Jahrhunderte zusammengetragen und immer wieder überarbeitet worden, bis der Buddha an psychologischen Lehren gegeben hat.
Also leider muss man sagen, im Buddhismus, das ist eine gewisse Tragik, es gibt keine gemeinsame Textgrundlage. Ja. Wie es im Christentum, die Bibel oder die Evangelien, ja, oder im Islam, der Koran oder sowas. Da gibt es wirklich was Gemeinsames. Im Buddhismus gibt es diese gemeinsame Textgrundlage nicht. Aber es gibt eine gemeinsame Praxis. Das ist das Interessante.
Was also alle Buddhisten miteinander verbindet, ist diese Einsicht in die Offenheit, sage ich jetzt mal, des Ich, oder buddhistisch gesprochen die Leerheit des Ich. Nur bei Leerheit gibt es viele Missverständnisse. Wieso leer? Ich erlebe doch mein Ich. Ja klar erlebt man das Ich, aber es ist eben grundlegend offen. Es ist nicht festgelegt. Es ist jeden Augenblick anders und es ist zusammengesetzt. Ja, also das ist etwas, das alle buddhistischen Schulen miteinander teilen und wo man die Vaibhashika-Schule jetzt auch nicht kritisiert. Jetzt wird es interessant, wenn die Vaibhashika-Schule weiter untersucht, was ist denn noch offen? Und was ist nicht offen, sondern was ist wirklich, wirklich? Das Ich ist nicht wirklich, wirklich. Das ist es. Ich ist einfach eine Beschreibung, wie wir unser Erleben zusammenfassen in einer Brille, die wir dann eben Ich nennen. Das ist was Offenes. Aber jetzt untersuchen die Vaibhashikas, was sind offene Phänomene und was ist nicht offen, sondern wirklich, wirklich. Und das Ich ist okay, das Ich ist nicht wirklich, wirklich, das ist offen. Aber wie ist es mit den Objekten, die der Geist wahrnimmt? Das Ich ist ja kein Objekt, sondern das ist ja ein subjektives Konzept, ein Konzept, mit dem wir unsere Erfahrungen ordnen. Aber wie ist es da, und jetzt kommen die Vasen ins Spiel, das Standardbeispiel für buddhistische Analysen von Geist und Wahrnehmung und Objekten der Wahrnehmung, das bezieht sich so wie in Europa immer auf den Baum, ja, der Mensch sieht den Baum und was nimmt er jetzt wahr? Bei den Buddhisten sind es Vasen. Ja, und was, also sind die Vasen, die wir da sehen, wirklich, wirklich? Und wie sehen wir die überhaupt? Wie kommt es dazu, dass wir eine Wahrnehmung von Vasen haben? Ja, wie kommt die Vase in den Geist? Und wie wirklich ist die Vase und wie wirklich ist der Geist? Ist Geist offen? Oder gibt es etwas am Geist, das wirklich, wirklich ist? Ist die Vase offen oder gibt es etwas an der Vase, das wirklich, wirklich ist?
Oben ist offen.
Das ist sehr fein beobachtet, ja. Von innen ist sie auch offen, ja. Aber sind die Vasen sozusagen aus sich selbst heraus Vasen? Sind Vasen wirklich, wirklich? Und auch das haben wir hier schon mal untersucht und haben festgestellt, also was macht denn eine Vase zur Vase und was dann nur Vase ist und nicht noch was anderes? Ja. Und auch die Analyse können wir abkürzen, die haben wir hier schon gemacht. Es gibt nichts an einer Vase, das die Vase zwingt, Vase zu sein. Also Vasen sind nicht wirklich, wirklich, sondern wir nehmen da was wahr und interpretieren das, was wir wahrnehmen, als Vase. Vase ist ein Konzept, ist ein Begriff. Ja. Und, aber gibt es jetzt an der Vase selbst eine irgendwie geartete Heit oder Keit, die das Ding als solches wirklich, wirklich macht. Ob es jetzt eine Vase ist oder Blumenpott, ne, das, oder wie auch immer man jetzt, ja, oder wenn eine Katze reinkäme, große Milchkanne oder was, ja. Gibt es jetzt irgendetwas an dieser Vase, wo man sagen würde, ja, das ist wirklich, wirklich. Unabhängig davon, wie wir das benennen. Und was kann auch nicht kaputt gehen. Das ist ja auch was an Vasen offen ist, nämlich was sie in 2 Stunden sein wird. Ja, also alles, was zusammengesetzt ist, wird auseinanderfallen. Ich glaube nicht, dass in 100 Jahren noch alle 5 Vasen als solche existieren. Ja, die sind auch vergänglich. Aber gibt es irgendwas an der Vase, was unvergänglich ist, was nicht kaputtbar ist, was wirklich, wirklich ist?
Ja, warum?
Ja.
Das Konzept.
Ist das Konzept unvergänglich?
Durch den Wiedererkennungswert.
Also, das ist jetzt eine spannende Frage.
Natürlich ist es vergänglich, aber stell jemand eine Vase hin und er wird dieses Konzept direkt erkennen. Also durch ganz viele Kulturen. Und natürlich wird jemand aus einer anderen Kultur vielleicht was anderes reininterpretieren. Aber dieses Konzept ist doch sehr...
Also es gibt eine europäische Tradition, die denkt, dass es eine Idee gibt, Die Wahrheit als abstrakte Idee und dass alle konkreten Vasen nur Manifestationen dieser konkreten, dieser abstrakten Idee von Vase sind. Da sind wir bei Platon. Ja? Und da wäre aus buddhistischer Sicht eine Unterscheidung zu treffen. Die haben die Vaibhashikas schon eingeführt, die kommt aber dann so richtig später bei den Satantrikas raus. Die nehmen jetzt mal Ideen her und fragen, können Ideen irgendetwas machen? Können die irgendetwas bewirken? Also das Konzept Vase. Kann man mit dem Konzept Vase irgendwas machen, was diese Vase kann? Diese Vase, da kann man Wasser reinfüllen, da kann man Milch reinfüllen, die kann man einem Einbrecher auf den Kopf hauen, die kann man durch eine Scheibe schmeißen, wenn alle jetzt schnell raus müssen, weil hier drin Rauch ist und alle wollen aus dem Fenster, dann schmeißt man die da durch. Kann man mit dem Konzept Vase, kann ein Konzept Vase Wasser halten oder Milch? Kann man mit dem Konzept Vase einen Einbrecher auf den Kopf schlagen? Kann man das durch die Scheibe schmeißen? Und aus buddhistischer Sicht würde man sagen, was die Dinger da auszeichnet, ist, dass die etwas bewirken. Man nennt die funktionierende Phänomene. Jede Idee, jedes Konzept funktioniert nicht im Sinne von, dass ich damit was machen kann. Ich kann Konzepte nicht durch die Scheiben schmeißen, ich kann damit kein Wasser aufsammeln. Mit Konzepten kann man nichts machen, außer mit Konzepten Konzepte bewerfen. Ja? Aber Konzepte sind keine funktionierenden Phänomene. Der Gag ist, an dieser Vase stellen wir tatsächlich grob überhaupt nichts fest, was bleibt, sondern da ist ständig Dynamik drin. Ja, also, also wir wissen, da sind Elektronen, die sich bewegen und so weiter, aber es ist auch so, dass sich an der Oberfläche die ganze Zeit was tut. Also wenn die jetzt 50 Jahre hier stehen würde, würde die einfach vergilben. Ja? Und das heißt, dass sie in jedem Augenblick ein bisschen vergilbt, sonst würde sie nicht in 50 Jahren vergilbt sein. Also da ist nichts dran, was bleibt. Ja, manche sind aus Materialien gemacht, die sind in 50 Jahren viel spröder als jetzt. Da finden irgendwelche Oxidationsprozesse statt, Alterungsprozesse statt, ja. Und die finden in jedem Augenblick statt. Aber beim Konzept Vase gibt es sowas nicht. Das Konzept Vase ist kein funktionierendes Phänomen. Das verändert sich nicht von Augenblick zu Augenblick.
Ne? Aber richtig ist natürlich, was du sagst, dass diese Konzepte länger existieren als die realen Dinge.
Ja, dann wären wir wieder einen Schritt weiter, weil das Konzept ist auch wieder ein Phänomen, was so eigentlich auch irgendwie ab.
Ja, jedes Konzept hat auch seine Zeit. Ja. Ja, also ist in einer bestimmten Zeit gültig, aber es gibt bestimmte Konzepte, wie zum Beispiel Gott und Teufel oder das Gute, das Böse, der Mensch und so weiter, Tiere, Welt, die sind schon, würde ich sagen, 3000 Jahre alt. Also sie können ganz schön lange existieren, aber auch sie sind zeitlich begrenzt. Ja. Andere Kulturen, andere Begriffe, andere Konzepte. Es gibt Konzepte, die sind sehr kurzfristig. Denkt man an unsere Computer zum Beispiel. Wer kann sich noch was unter Floppy Disk vorstellen? Das war mal vor 20 Jahren, gab es Floppy Disk, alle haben damit gemacht, gearbeitet. Heute wissen die allermeisten noch nicht mal mehr, dass es das mal gab.
Oder wie Konzepte sich verändern. Vor 30 Jahren, wenn man da eine Festplatte bestellt hätte, wäre was ganz anderes ins Haus geliefert worden. Ja.
Aber sage ich mal jetzt auf Ebene der Quantenphysik gesehen, ja, wären diese Vasen ja in der subatomaren Abteilung überhaupt nicht als Materie sozusagen für uns zu erklären, sondern sind eher Energie. Hm. Weil ja die Materie an sich
kommen wir noch drauf.
Ja, jetzt gar nicht mehr das Feste hat,
ja,
nach der neuen Quantenphysik. Und
ja,
da wären diese Objekte ja und alle anderen Phänomene mehr energetischer Natur.
Ja.
Aber trotzdem ist diese ja als Energie irgendwie doch präsent. Ja, wenn wir sie vielleicht auch nicht in allen Einzelheiten mit den Teilchen so jetzt so beschreiben können.
Das ist eine super spannende Fragestellung. Was ist da wirklich? Hm. Ja? Und genau um die Fragestellung ging es damals auch schon. Da hatten die keine Quantenphysik, aber die haben buddhistische Kernspaltung betrieben. Die kommt dann nächstes und übernächstes Mal. Die buddhistische Kernspaltung.
Bin ich heute schon dran?
Also die Untersuchung, kann es letztendliche kleinste Teilchen geben, die nicht mehr teilbar sind. Und da gibt es eine buddhistische Kernspaltung, die das untersucht, die ist aber eigentlich nächstes Mal dran. Die ist bei den Vaibhashikas und Satantrikas noch nicht. Aber
ich würde jetzt, wenn ich das betrachte, jetzt mal das auf dieser Energie eben
ja, mal sehen. Ja, kann man machen. Kann man machen und wir untersuchen, bringt es, was es so zu sehen? Und was bringt es? Okay. Ne?
Aus der Physik nennt man das Energieerhaltungsgesetz. Mhm. In einem geschlossenen System ist die Energie konstant.
Bloß ist es so, wenn wir Energie nehmen, dann können wir nichts mehr identifizieren. Es gibt nicht die Energievase. Ja.
Also man kann auch nicht eine Energie hernehmen und sagen, hier habe ich jetzt Energie.
Genau, diese Energie unterscheidet sich ja nicht von der oder von der. Ja. Das ist alles Energie. Ja.
Und die Frage, ist Energie nicht auch bloß ein Konzept? Aber das klären wir. Ne? Wir schaffen es nicht alles heute zu klären. Es wäre sozusagen zu viel auf den Löffel genommen, dann fällt zu viel runter. Wir bleiben mal noch bei der Frage, also wie wirklich ist die Vase? Und wir haben ja schon mal festgestellt, zwischen dem Begriff Vase, zwischen der Idee Vase, der Vorstellung, dem Konzept und der wirklichen Vase gibt es einen entscheidenden Unterschied. Die wirkliche Vase, die kann ich an die Wand schmeißen, es gibt einen Knall und Scherben. Das kann ich mit dem Konzept Vase nicht tun. Also da wird unterschieden zwischen dem funktionierenden Phänomen und dem Konzept. Und dann wird nochmal untersucht, haben das funktionierende Phänomen und das Konzept irgendwas miteinander zu tun? Gibt es sozusagen etwas Vasenhaftes an der Vase, weswegen wir gezwungen sind, das Konzept Vase von diesem Objekt zu haben? Und ich meine, das hätten wir ja auch schon mal untersucht und wären zu dem Ergebnis gekommen, man kann nirgendwo nachweisen, dass es zwischen dem funktionierenden Phänomen und dem Konzept eine Ursache-Wirkungsbeziehung im engeren Sinne gibt. Ja? Also man ist nicht gezwungen, das als Vase zu identifizieren. Ja? Man kann alle möglichen anderen Konzepte erfinden und damit identifizieren. Ne? Und
ja, beziehungsweise Namen einfach.
Ja.
Ich weiß nicht, wie heißt es in Englisch?
Was?
In Französisch?
Vase.
Vase? Jetzt müssten wir es auf Tibetisch können, aber Vase. Das.
Ja, man könnte so ein Behälter, so ein Rezipient, weil etwas da reinkommt. Mhm. Also es hat die Fähigkeit oder den, also das Attribut, etwas zu behalten.
Das ist, hat das hier aber auch.
Als Rezipient.
Genau.
Ja,
Vase, ja. Also interessant ist es am Phänomen Kuh. Hat die Kuh etwas, das sie zur Kuh macht?
Na, die Genetik vielleicht.
Aber ist es fixiert oder ist es offen? Ja? Also Monsanto arbeitet garantiert schon dran, wenn am Pferd irgendwas ist, was einen dazu bringt, bei Kühen mehr Geld zu verdienen, dass man dieses Gen vom Pferd in die Kuh einbaut. Ja. Und es würde gehen. Mhm. Ne? Also die Kuhheit ist nur ein Konzept und es gibt nichts, was sozusagen festlegt, das ist Kuh und das nicht, sondern das ist offen. Und der andere Begriff dafür ist leer, leer von Eigensein, leer davon definiert zu sein. Ne? Wir bleiben bei den Vasen. Was macht jetzt sozusagen die Vasen zu Vasen?
Ja? Ein konkretes Beispiel, nimm mal diese Schale und stell die auch dahin.
Die hier.
Genau. Und jetzt diese, ach nee, da ist
die. Da ist die,
genau. Also, ja. Ist das jetzt, sind das alles Vasen?
Ja. Aus spanischer Sicht schon. Ne? Ja, aus deutscher Sicht ist es nicht.
Eine Klangschale ist eine Vase.
Bitte?
Eine Klangschale ist eine Vase.
Könnte man auch als Vase nehmen, aber normalerweise würde man sagen, na, so ganz passt sie nicht dazu. Das heißt, die Tatsache, dass wir schon unterschiedlich aussehende von der Farbe aussehend, von der Form aussehend, gestaltet und so weiter, Phänomene haben, die wir alle gleichermaßen als Vasen bezeichnen, zeigt, dass der Begriff, also der Begriff oder Name oder das Konzept sehr vage ist. Es ist immer so eine Abwägung, gehört es noch dazu oder gehört es nicht dazu? Und jetzt bei der Schale können wir sagen, naja, wenn wir ganz grob hingucken, können wir sagen, es gehört dazu, aber eigentlich gehört es doch nicht dazu, ne? Und das zeigt, dass Vasen eigentlich
das ist Definitionsfrage.
Nicht existiert.
Das ist definieren einfach. Ja. Vase ist ein Behälter, wo man Blumen reintun kann.
Ja.
Auch nicht jeder Behälter. Also da kann man auch Blumen reintun in die Schale.
Genau. Genau. Hier kannst du auch
Vase benutzen.
Ja.
Aber im engeren Sinn hat man sich einfach, gibt es einfach eine Übereinkunft,
genau.
Dass als Vase
die vorderen Dinger bezahlt.
So ist es.
Ja, das ist eine bloße
Übereinkunft.
Es ist eine soziale
Übereinkunft. Zur Kommunikation.
Ja.
Und es ist eigentlich kein Problem.
Es ist kein Problem, aber sozusagen, was ist wirklich wirklich? Und die Wahrheit der Vase ist nicht wirklich wirklich, sondern einfach eine Übereinkunft.
Aber das ist für, ja, das ist die Frage, ob das jetzt ein wirkliches Problem ist. Für denjenigen, der die Vase benutzt, kommt es nur darauf an, dass er da Blumen reinstellen kann und Wasser reinstellen und dass das halt hält. Und ob das jetzt eine wirkliche, ob die Vase jetzt wirklich wirklich ist, die Frage stellt sich eigentlich nie.
Für den Praktiker nicht. Aber gegen die Politik, da wird nur über solche Themen gesprochen.
Und uns geht es ja auch nicht um Blumen, sondern uns geht es ums Glück. Die Frage, wie können wir Leid überwinden und wie können wir Glück erlangen? Und wir können Glück dann erlangen, wenn wir verstehen, wie der Geist und wie die Welt und wie wir selber ticken. Und wenn es uns gelingt, sozusagen die leidverursachenden Konzepte, die leidverursachenden Handlungen zu überwinden. Und dazu gehört, dass wir durchschauen, wie sozusagen die Illusion von wir werden glücklich, wenn wir möglichst viel haben, konsumieren, darstellen, bla 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 bla. Ja? Wenn wir durchschauen, wie diese leeren Glücksversprechen beschaffen sind, wo liegt denn der Fehler darin? Warum machen die nicht glücklich? Und sie machen deswegen nicht glücklich, weil sie nicht auf einer soliden Grundlage beruhen. Die Phänomene sind nicht das, was sie scheinen.
Aber die machen nicht deswegen nicht glücklich, weil sie nicht wirklich wirklich sind. Sondern ich sehe das größere Problem eigentlich darin, dass wir diese Vorstellungen, die wir haben von Dingen, die Dinghaftigkeit von allem, dass wir das übertragen auf alle anderen möglichen Sachen, auf alle möglichen anderen Konzepte.
Genau darum geht's.
Zum Beispiel auf Menschen.
Ja, ja, genau darum geht's.
Zum Beispiel auf Völker.
Ja.
Zum Beispiel in der Politik.
Ja, genau.
Und die dann als dinghafte Konzepte halten.
Ja.
Und gar nicht mehr sehen, was da eigentlich.
Genau darum geht's. Sag mal einem Fan von Bayern München, dass Bayern München nicht wirklich, wirklich ist. Sag einem BMW-Enthusiasten, dass ein BMW nicht wirklich, wirklich ist. Und genau deswegen ist so wichtig zu verstehen, wie entstehen solche Leidverursachen. Und ich behaupte, Fan von Bayern München zu sein, ist spätestens in dieser Saison Ursache von Leid. Ja? Und BMW-Fahrer zu sein, ist dann, wenn die Werkstattrechnung kommt, eine Ursache von Leid. Also wenn wir verstehen, warum unsere Hoffnungen auf Glück sich in dieser bedingten Welt nicht erfüllen können, dann haben wir die Fähigkeit, dieses Leid zu überwinden. Also wir müssen da nicht mehr dran leiden, wenn wir kapiert haben, warum Bayern München und BMW nicht glücklich macht. Und genau darum geht's. Ja? Wir klären das, weil man über Bayern München ja nicht reden kann. Und über BMW kann man auch nicht reden, über Vasen kann man reden.
Aber das kommt mir jetzt so vor, sage ich jetzt trotzdem, ist mir nur eingefallen. Es ist blöd, dass ich es jetzt sage, aber ich sage es trotzdem. Physiker, Nobelpreisträger-Tagung, Physiker und so weiter. Und dann einer, der sucht irgendwo da unter so einer Lampe so einen Weg, ne? Und eine Lampe ist schon Abend.
Ja, ich kenne den Witz, ne? Nach dem Motto, warum suchst du denn hier den Schlüssel, du hast ihn doch da hinten verloren, ja, hier scheint halt das Licht. Also ja, aber so sind wir ja alle.
Die Vase, da kannst du versuchen, das zu erklären.
Deswegen reicht ja buddhistische Philosophie alleine nicht aus. Philosophie ist sozusagen die Grundlage, damit man vernünftig meditieren kann. Wenn ich in der Meditation sozusagen bei all dem, was im Geist vor sich geht, durchschaue, was da passiert. Ja? Und das mache ich in der Philosophie sozusagen an ein paar simplen Beispielen. Wie gesagt, über BMW und Audi kann man, oder BMW und Bayern darf man ja nicht reden, aber über Vasen kann man reden. Ja? Wenn man es bei den Vasen geblickt hat, dann ist man geneigt, wenn das nächste Problem mit BMW oder Bayern auftaucht, vielleicht sich daran zu erinnern, dass die eigentlich die gleiche Qualität haben wie Vase, nämlich grundlegend offen zu sein und kein Baustein für Glück sein zu können.
Also mit der grundlegenden Offenheit von Vasen Mit so einer Vase hätte ich ja schon ein Problem.
Ja, okay, gut. Also, die Frage, was ist jetzt wirklich, wirklich an der Vase? Es ist weder der Begriff, noch die Funktion, weil die auch vergänglich ist und so weiter. Und jetzt kommen die Vaibhashikas mit einer Idee, die wir auch bei den alten Griechen schon mal gehört haben. Wenn ich die Vase immer weiter klein mache, ja, also ich schmeiße sie an die Wand, dann mache ich die Scherben klein, dann nehme ich einen Hamm und so weiter, ich mache, dann, und das haben sie sogar genau definiert, ab wo das nicht mehr geht, dann komme ich auf ein letztendliches Teilchen, das nicht mehr kleiner zu machen geht, das unteilbare Teilchen. Das haben die Vaibhashikas wirklich geglaubt. Ja? Und die haben eben...
Die Griechen auch.
Ja, und die alten Griechen auch, ne? Demokrit und so weiter. Da gibt es der Begriff Atom kommt ja daher, Atomos, das unteilbare Teil. Das haben die Vaibhashikas geglaubt. Und dann haben die geglaubt, diese letztendlichen Teilchen, unteilbaren Teilchen, sind sozusagen das einzig wirklich Wirkliche der materiellen Welt. Ja? Alles andere ist vergänglich, ist vorübergehend, ist offen, ist zusammengesetzt. Aber das ist wirklich wirklich. Und dann haben sie gesagt... Im Geist gibt es was Ähnliches. Also alles, was wir erleben, ist natürlich auch vorübergehend, zusammengesetzt, vergänglich, da gilt das Gleiche. Und dann haben die das Gleiche, was sie mit der Materie gemacht haben, im Geist gemacht. Wie oft kann ich die Geistmomente unterteilen, bis ich zu einem Moment komme, wo es kürzer nicht mehr geht? Und dann haben sie gesagt, ich nenne das jetzt mal die Bewusstseins-Nanosekunde. Das ist der kürzeste Moment von Bewusstsein. Kleinere gibt es nicht. Die unteilbare Geistsekunde oder Nanosekunde. Und das waren sozusagen die einzigen wirklich wirklichen Phänomene. Kleinste Teilchen, kleinste Geistmomente. Und jetzt die spannende Frage, wie kommen denn die Teilchen in den Geist? Wie kommt es dazu, dass wir eine Wahrnehmung von Vase haben? Wie kommt es, dass wir sehen, hören, riechen, schmecken, Körpererfahrungen haben und so weiter? Und da haben sie jetzt ein, heute würde man das naiver Realismus nennen, ein ganz simples Modell gehabt. Unsere Sinnesorgane nehmen diese Objekte wahr und, oder sagen wir, unsere Sinnesorgane schaffen die Verbindung vom Geist zu den Objekten. Wir nehmen die Objekte mit dem Geist wahr, vermittelt durch die Sinnesorgane. Also das Auge sieht die Vase und in dem Moment, wo das Auge die Vase sieht, erlebt Bewusstsein, ein Sehbewusstsein die Vase. Also 1:1, der Geist erlebt die Objekte direkt.
Das sagt es aber heute noch die Mehrzahl der Philosophen und Theoretiker.
Das ist aber sehr naiv.
Ja, das ist aber sehr naiv. Gültig.
Die Vaibhashikas haben da also ein ganz einfaches erkenntnistheoretisches Modell. Was die Welt ist das, was wir sehen, oder umgekehrt, was wir sehen, ist die Welt. Und was wir riechen, was wir hören, was wir schmecken, was wir Körpererfahrung machen, das ist die Welt.
Aber da braucht ja der Mensch die Erfahrung, um das als solches zu interpretieren. Also die Wahrnehmung an sich, die läuft über natürlich über den Sinneseindruck, der dann über Nerven und so weiter weitergeleitet wird, in verschiedenen Kortexanteilen des Gehirnes sozusagen sich abbildet. Und erst wenn da eine Vernetzung und eine Erfahrung ist, dann erst kann man das ja erkennen als solches. Das ist ja ein Prozess.
Ja, genau. So kompliziert haben sich, die wussten auch nichts von Cortex und so. Ne? Die haben einfach geguckt, hier ist Materie, die ist ausgedehnt und funktionierendes Phänomen. Und da ist Geist, der ist nicht ausgedehnt, sondern wahrnehmend, aber auch funktionierendes Phänomen. Und wie kommen die jetzt zusammen? 1:1, indem Geist Materie wahrnimmt. Vermittelt über die Sinne.
Wenn ich keine Erfahrung von nichts habe, dann erkenne ich auch die Vase als solches nicht.
Ja, das kommt ja alles obendrauf. Also die Begriffe, die Konzepte und so weiter, das haben die schon auch gesehen, dass das alles gelernt und vermittelt ist und vorübergehend und so. Die Konzepte sind nicht wirklich, aber die sozusagen die Erlebnisse, unmittelbaren Erlebnisse.
Das ist nicht zusammengesetzt.
Ja, doch. Ja, Moment. Bewusstsein ist zusammengesetzt.
Aber der Geist an sich selber, den sehen wir ja als etwas Universales an.
Ja, die Natur des Geistes.
Sage ich jetzt
das ist aber abendländisch.
Die Natur des Geistes ist nicht zusammengesetzt.
Die Natur des Geistes.
Das ist ein Unterschied. Der Geist ist zusammengesetzt. Entschuldigung.
Ja, also das Problem besteht auch wiederum, dass wir jetzt westliche Begriffe mit buddhistischen etwas vermischen.
Ja.
Meine Meinung, die ich ja schon oft hier geäußert habe, ist, wir sollten den Begriff Geist nicht benutzen, weil es ein abendländischer Begriff ist. Im Buddhismus heißt es Bewusstsein. Und Bewusstsein ist etwas anderes. Bewusstsein heißt das, was bewusst ist.
Ja. So ein konkreter Moment.
Das Seiende, was Bewusstsein ist oder was man was selbst auch sein ist. Ja? Geist, da ist für bei uns ist hier abstrakt. Im Westen so eine Vorstellung von irgendwie, da schwebt irgend sowas da rum, so eine Wolke, ja, die sieht man nicht so richtig. Man spricht ja auch von den Geistern, ja, selige Geister, böse Geister, alles mögliche.
Der Geist des Weins.
Halloween, der Geist des Weins und so weiter. Das ist so waber, irgendwie sowas. Und diese Vorstellung gibt es im Buddhismus nicht, ja.
Wir sprechen von Bewusstsein, also
besser. Bewusstsein.
Also und das sind immer konkrete Momente.
Jnana oder Citta. Ja. Das ist immer nur Bewusstsein.
Ja. Aber auch dieses bildet sich ja bei Menschen.
Und ja klar, natürlich. Also ja, und das ist aber das ist immer ein Prozess. Ja. Es ist kein Ding, nie etwas Festes, Stabiles, was man greifen kann oder was jetzt da ist. Ja, jetzt ist Geist da. Nein, es ist permanent, es ist ein ständiger Prozess. Ja. Und der ist sehr schnell.
Ein Lehrer hat mal gesagt, das fand ich eigentlich ganz gut, geistesbewusstes Erleben.
Ja,
du hast da keine Dinghaftigkeit.
Ja.
Das ist der Prozess.
Genau.
Es ist nicht ein Ding, sondern es ist ein bewusstes Erleben.
Genau. Das ist eine gute. So wird das buddhistisch auch. Ja.
Eine Frage. Laut dieser Theorie, also wahrnehmen, was wir wahrnehmen, dann existiert. Deswegen, was wir nicht wahrnehmen können, existiert dann nicht.
Ja, da gibt es bei den Vaibhashikas ein paar sehr spezielle Vorstellungen, die dann von späteren philosophischen Schulen widerlegt wurden. Zum Beispiel die Vergangenheit ist für die Vaibhashikas noch da, aber nicht mehr wahrnehmbar, weil Geist eben immer auf den Augenblick bezogen ist. Und die Zukunft, die Objekte der Zukunft gibt es auch schon, aber eben noch nicht wahrnehmbar. Und das ist Blödsinn, aber das wird erst in späteren philosophischen Schulen widerlegt. Ne? Jetzt kommt eine zweite philosophische Schule ins Spiel. Ja?
Gut, ich bin natürlich ein Mensch und will auch sehen, was erlebe ich als Mensch. Aber letztendlich steckt ja eine Realität dahinter. Und die Frage für mich ist eher, es gibt ja nur subjektive Realität, aber was ist die letztendliche objektive Realität dahinter? Ja,
genau.
Erkläre ich einem Marsianer, der hat nicht dieses Gehirn, der hat keinen Kortex, der hat nicht dieses Verhalten. Was ist eine Vase? Der hat ganz andere Konzepte. Ja, und wie erkläre ich diesem Marsianer, was hier für mich als Mensch Sache ist? Was die wirkliche Realität ist, das weiß ich gar nicht. Ja.
Das ist eben die spannende Frage. Können wir dahinter kommen, was wirklich ist?
Ja,
das ist eine spannende Frage. Ja.
Das ist meine naive Frage. Ne? Was ist wirklich?
Genau.
Ist wirklich auch leer?
Da werden wir noch drauf kommen.
Da
werden wir noch drauf kommen.
Oder was ist eigentlich wirklich?
Genau, da werden wir noch drauf kommen. Und wenn wir Leid überwinden wollen, wenn wir Glück erlangen wollen, und darum ging es dem Buddha ja, ein Glück, das sozusagen nicht von etwas anderem abhängt. Ein Glück, das so in sich selber ruht. Das würde ja voraussetzen, dass es diesen Zustand gibt und dass es möglich ist, ihn zu erlangen. Und darum geht es die ganze Zeit. Ja? Und was hält uns ab davon, wenn es diesen Zustand gibt, was hält uns ab davon, ihn jetzt zu erlangen und welche Wege gibt es dahin? Ne? Und nur deswegen machen wir die Untersuchung. Ne? Und wir greifen das wieder auf. Wir bleiben jetzt mal in dieser Situation. Die Vaibhashikas haben da die These aufgestellt, kleinste Teilchen, kleinste Bewusstseinsmomente und eine 1:1 Wahrnehmung. Jetzt kommt die Schule der Satantrikas, das sind jetzt kritische Rationalisten, die Buddhas Lehre ein bisschen weniger naiv deuten, sondern die da mehr nachdenken. Die sagen, wie kann denn Materie, die eine völlig andere Natur hat als Geist, 1:1 auf Geist wirken, das sozusagen ein materielles Phänomen im Geist einen Eindruck erzeugen kann. Wie soll das gehen? Materie und Geist sind von verschiedener Natur. Und man kann jetzt nicht zeigen, eine Ursache-Wirkungsbeziehung zwischen Materie und Geist. Geist als Bewusstsein, das ist ein subjektives, kein materielles Phänomen, ja, sondern eben ein geistiges Phänomen. Und da ist ein materielles Phänomen. Und wie gelingt jetzt sozusagen diese Übertragung von Materie auf Geist? Wie sollte es gehen? Also 1:1 bestimmt nicht, weil da wäre ja eine Ursache-Wirkungsbeziehung und die kann man nicht herstellen. Ja.
Wir haben gerade gesagt, Geist ist bewusstes Erleben.
Ja.
Und Erleben hängt auch ab von den Sinnen. Und Sinne sind in Kontakt mit Materie.
Ja. Genau. Und so denken die jetzt auch, die sagen, also es kann nicht sein, dass wir die wirklich, wirkliche Vase sehen, weil die ist Materie. Was wir sehen, kann eigentlich, weil sehen ist ja ein Bewusstsein, was wir wahrnehmen, kann eigentlich nur ein geistiges Phänomen sein. Wir können nicht die materielle Vase sehen, sondern wir können nur etwas sehen, das durch die materielle Vase ausgelöst wird. Also es gibt eine Interaktion zwischen dem Sinnesorgan und dem Objekt, sei es Auge und Vase, sei es Hand und Vase, sei es Nase und Vase. Ja? Da gibt es eine Interaktion und diese Interaktion erzeugt ein geistiges Abbild und das ist sozusagen, was wir wahrnehmen. Die Lieblingsfrage buddhistischer Lehrer lautet ja, welches Geräusch macht ein knackender Ast im Wald, wenn niemand ihn hört? Ja? Und da knackt ein Ast, meinetwegen vom Wind runtergerissen, ja, und, aber da ist niemand, der das hört, gibt es dann überhaupt ein Geräusch? Also es gibt eine Schallwelle, ganz wahrscheinlich, aber gibt es ein Geräusch? Geräusch ist aus der Sautantrika-Sicht das, was entsteht, wenn die Schallwellen auf ein Ohr treffen und diese Wirkung auf das Ohr sozusagen in ein geistiges Bild verwandelt wird. Und das ist Geräusch. Und wenn niemand hört, dann gibt es auch kein Geräusch. Mit anderen Worten, was wir sehen, ist nicht die Welt, sondern sind die geistigen Repräsentationen der Objekte, entstanden aus der Interaktion von Objekten und Sinnesorganen. Also wir haben hier nicht ein naives Modell, sondern ein Repräsentationsmodell. Und das ist bis heute sozusagen in den Kognitionswissenschaften ein Standardmodell ist.
Ja. Ja und nein.
Also der ganze Konstruktivismus und so weiter. Ja, ne? Ja. Die Welt, die, was wir als Welt erleben, ist gar nicht Welt, sondern das ist sozusagen das geistige Abbild, das entsteht aus Interaktionen von Sinnesorganen mit Objekten.
Das verschiebt also, die Erklärungslücke
quasi. Sauber erkannt, sauber erkannt. Deswegen gibt es ja noch zwei buddhistische philosophische Schulen, die da weitergehen. Ne? Aber es versteckt das Problem nur, genau. Es versteckt die Frage, wie kann denn jetzt Materie auf Geist überhaupt einwirken? Ne? Da gibt es dann spannende Antworten, aber die werde ich heute noch nicht liefern, sondern mit der Frage werde ich sozusagen eine Woche lang einen Cliffhanger produzieren, einen produktiven Cliffhanger. Und nächste Woche gucken wir dann, wie könnte man dieses Problem lösen. Ja.
Du sagst es eben, Geist ist nichts Materielles.
Ja, was buddhistisch ist.
Ja. Denken anders als Nervenzellen, die miteinander verknüpft sind und durch die Elektronen fließen. Das ist doch Denken, oder? Bloß halt viel komplizierter, als dass wir das in dem Sinne nachvollziehen können. Aber ist das Denken nicht in dem Sinne Materie?
So sagt das die heutige Kognitionswissenschaft oder Hirnforschung, die spricht so. Aber ich halt, das ist ungefähr so, wie wenn man sagt, die Musik, die ich aus dem Radio höre, die wird vom Radio produziert. Also spielt, kann ein Radio Mozart spielen? Glaube ich nicht. Sondern es gibt eine materielle Basis gleichsam für das, was wir hören. Und so gibt es eine materielle Basis für das, was wir denken. Aber es ist nicht dasselbe. Ja, also die Musik. Oder nimm eine Geige oder ein Klavier. Der Mozart kommt nicht aus dem Instrument raus oder aus der Geige raus, sondern die Geige oder das Instrument wird benutzt, um Mozart zu spielen. Aber Mozart hört der Geist nur. Das Klavier weiß nicht, was Mozart ist.
Ich greife es mal anders auf. Man nennt es das harte Problem der Kognitionswissenschaften, dass man den Subjektcharakter von Erfahrung damit nicht greifen kann. Mhm. Es gibt einen Riesenunterschied zwischen dem, einen Orgasmus zu erleben und dem, ihn chemisch oder physiologisch oder neurologisch zu beschreiben. Aus dem, was man da erlebt, das ist was völlig anderes als die Formeln und die Erregungsmuster und so weiter und so weiter. Also der Subjektcharakter der Erfahrung ist dieser materiellen Interpretation nicht zugänglich. Die Qualität des Erlebens der Farbe Rot, die Qualität des Riechens einer Currywurst, die Qualität einer Hand im kalten Wasser, also was man da erlebt, das ist nicht Temperatur oder chemische Botenstoffe oder, was hatte ich noch, Wellenlänge. Man erlebt nicht Wellenlänge, sondern man erlebt ein Erlebnis.
Mhm.
Aber setzt sich das nicht vielleicht aus dem zusammen?
Das ist eine Behauptung. Aber es gibt viel elegantere Beschreibungen von dem, was ist es, was wir da erleben, als diese Behauptung, das sei Wellenlänge oder Erregungsmuster oder Botenstoffe oder was auch. Da wird nur Funktionalität beschrieben, aber nicht Erlebnis.
Aber uns geht es doch letztendlich, deswegen sind wir hier, denke ich, um die Entstehung von Leiden, Dukkha, wie entsteht es. Und da ist es doch völlig egal, ob es wirklich passiert oder ob es im Radio spielt oder ob es im Fernsehfilm ist. Also der knackende Ast, den ich nur in meiner gedanklichen Repräsentation habe, der reicht ja aus, um alles, was danach in Bewegung gesetzt wird.
Es spielt eine sehr große Rolle, wo sehe ich die Ursache fürs Leid? Wenn ich die Ursache für Erlebnisse in Erregungsmustern sehe, dann brauche ich ja nur die Erregungsmuster manipulieren, also schmeiße ich die entsprechenden Substanzen ein. Und dann bin ich glücklich.
Naja, also es kann das sein, ich sehe eine Frau und sage, ich bin so verliebt in die, und wenn ich mit der Frau zusammen bin, bin ich unglücklich. Und das Gleiche kann passieren, wenn ich einen Fernsehfilm gucke oder ins Kino gehe.
Ja, 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 ja.
Und das Leiden ist das Gleiche, das ausgelöst wird. Oder ob ich träume oder was auch immer. Ja,
ja, ja, also, es gibt auch einen großen Unterschied. Also das ist ja auch dieses interessante Thema mit den sogenannten Spiegelneuronen. Ja. Hier der Professor Bauer hier in Freiburg. Man hat festgestellt, dass Menschen, die einen anderen Menschen sehen, dem Leiden zugefügt wird. Zum Beispiel, es gab auch schon vor Jahrzehnten so Experimente, wo Studenten wurden Bilder gezeigt oder Töne vorgespielt, wo Menschen schreien und gefoltert werden. Also sie haben den Eindruck, da wird jemand gefoltert. Ja. Und was man jetzt heute feststellen kann mit diesem ganzen MRT und all das, ja, ist, dass tatsächlich die Vorgänge im Gehirn genau die gleichen sind, ob du es wirklich siehst oder ob du dir es nur vorstellst. Ja. Aber es ist trotzdem ein Riesenunterschied, ja. Ob da jemand gefoltert wird oder ich stelle mir es nur vor, ist doch in der Realität ein riesiger Unterschied und das kann man nicht gleichsetzen. Ja. Und deswegen ist, was du vorhin auch erwähnt hast, diese philosophische Richtung, die ja heute jetzt auch doch wieder stark zurückgeht, des Konstruktivismus, die hat gesagt, alles ist nur noch im Kopf, alles ist nur noch fantasiert. Ja? Und auch die ganze Gehirnforschung sieht nur noch den Kopf, ja, und was im Kopf ist, das ist wirklich. Ja, das ist gefährlich. Wenn nur noch das, was im Kopf ist, die Wirklichkeit darstellt, dann ist es völlig egal, was da draußen ist. Ja, da können wir Krieg führen, können wir uns alle gegenseitig umbringen. Wichtig ist nur, was im Kopf ist. Also es hat enorme Konsequenzen, ob die Vase existiert oder nicht existiert.
Diese materiellen Optimierungen von Erlebnissen, sind die jetzt die Erlebnisse selber oder sind die Konzepte von Erlebnissen? Ja, also wenn ich behaupte, ein Orgasmus sei ein gewisses Erregungswellenmuster im Gehirn, dann ist es ein Konzept von Orgasmus, aber es ist nicht das Erleben von Orgasmus selber.
Also das Problem ist halt einfach, identifiziere ich die Wirklichkeit mit den Konzepten oder ist das Konzept einfach nur eine Form, die Wirklichkeit zu beschreiben?
Was kann ich wirklich, wirklich über diese Klangschale sagen? Wessen ich sicher sein kann? Das Thema Wellenlängen ist ein Konzept. Ja, hätte man andere Definitionen gefunden, würde man ganz andere Beschreibungen haben. Ja? Wessen ich mir aber sicher sein kann, sind die Erfahrungen, die ich von der Klangschale habe. Ich höre Töne, ich spüre eine Schwere, eine Festigkeit, wenn ich dran lecke, wenn ich dran rieche, dann habe ich Erfahrungen von der Klangschale. Dessen kann ich mir sicher sein. Die Erfahrungen haben sozusagen die Autorität dessen, dass sie jetzt gerade machbar sind. Ja? Und Wellenlängen sind nur Abstraktionen. Die Wellenlänge ist nicht das Erlebnis von Schall.
Aber die Erfahrung ist immer eine individuelle.
Ja, natürlich.
Also wenn jetzt jemand anders da in die Hand, dann spürt er die anders, da hört er anders.
Da ist nichts von wegen gleich. Das können wir gar nicht wissen. Ne? Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Aber ich bin mir trotzdem sicher, dass ich das erlebe.
Ja.
Und da steckt noch mehr drin. Also das hat noch eine ganzheitliche Wirkung, die mit dem Begriff Wellenlängen überhaupt nicht beschrieben ist. Ja, weil da schwingt eben nicht nur eine Wellenlänge, sondern da sind ja verschiedene, also der Schall trifft ja auf verschiedene Körperpartien und macht da unterschiedlich. Unsere Konzepte können ja nur so weit reichen, wie wir schon meinen, etwas verstanden zu haben. Ich habe vor 30 Jahren eine Krankenpflegeausbildung gemacht, da hat man Magenschleimhautentzündung noch mit Kaffeeentzug behandelt. Ja, weil man sich sicher war, das ist wegen zu viel Kaffee und wegen zu viel gebratenem Fleisch. Ja, die Leute mussten fasten und Kaffee verzichten. Und heute weiß man, das ist Helicobacter. Ja? Und inzwischen überlegt man, ob es nicht doch noch was anderes ist. Ja? Und was kann ich jetzt sicher über diese Klangschale sagen? Ja? Also, oder über Orgasmen oder über die Farbe Rot. Ja? Was ich sicher darüber sagen kann, ist, was ich da erlebe. Ja?
Ich finde, Platons Höhlengleichnis erklärt das ziemlich gut.
Es ist eigentlich das Gegenteil von der Erklärung.
Es geht eigentlich darum, dass die Höhlenmenschen in den Gefängnis leben, nichts anderes erleben als in diesem Gefängnis zu sein. Und die Menschen, die aus dem Gefängnis vorbeilaufen, erleben sie nur als Schatten. Die Schatten sind deren Lebewesen, sie betrachten sie als Lebewesen. Sie sind niemals aus der Höhle, aus dem Gefängnis rausgekommen.
Also, ich übertrage es mal so. Die Wissenschaftler, die sozusagen den Schatten der Wellenlänge für den Schall halten oder den Schatten des Erregungsmusters für den Orgasmus halten, die machen den Fehler. Ja, so rum wird es passen. Ja. Also unsere Konzepte sind sozusagen Abstraktionen von dem, was wirklich wirklich ist.
Sie kennen nichts anderes. Aber wenn Sie
doch, ein Wissenschaftler, der Orgasmen untersucht, hat ganz sicher auch selber schon welche gehabt. Also das glaube ich, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Wissenschaftler, der Orgasmus untersucht, selber keiner hatte.
Ja, das war
ich. Also ich will das umdrehen. Dessen, wessen wir sicher sein können, ist, dass wir Erfahrungen machen. Und die Behauptung, das seien materielle Objekte, ist auch nur ein geistiger Prozess. Es ist nämlich der Prozess der Zuschreibung. Das ist eine Aktivität von Bewusstsein. Also jetzt nehme ich den Cliffhanger doch schon ein bisschen vorweg. Könnte es sein, dass die Behauptung, da Materie und hier Geist, nur eine Zuschreibung, nur eine Interpretation ist? Dass es tatsächlich gar nichts außerhalb von Geist gibt, das getrennt von Geist existieren würde? Die These, dass alles, was wir erleben, Geist ist, der mit sich selber spielt. Die ist eleganter als die These, dass es da eine Materie gibt, getrennt vom Geist, die dann irgendwie auf den Geist einwirkt.
Ja, aber wenn ich zum Beispiel am Verhungern bin, der Körper ist jetzt geschwächt ohne Ende,
ja?
Dann fange ich an, irgendwie Wasser fehlt. Ja,
natürlich.
Diese Materie so am Ende, dass der Mensch anfängt, Halluzinationen und sonst was zu entwickeln, da sieht man doch diese ganz starke Abhängigkeit von diesen materiellen...
Ja, aber Materie, also der Begriff Materie suggeriert ja, dass es getrennt sei vom Geist. Aber es ist eigentlich nur eine Zuschreibung. Wir nennen bestimmte Erfahrungen Materie. Aber es sind trotzdem nur Erfahrungen. Auch Hunger und Durst sind Erfahrungen.
Dieser Mensch wird sterben, wenn er dann nicht mehr zur Nahrung kommt oder zum Wasser.
Ja, gut, natürlich.
Er geht dann vielleicht in andere Zustände über, aber...
du hast den Trick noch nicht verstanden. Hunger und Durst sind auch Erfahrungen. Ja. Essen und Trinken sind auch Erfahrungen. Also in unserer Erfahrung sind sozusagen Rückkopplungsschleifen eingebaut. Ja? Ja. Wenn dann und wenn nicht, dann nicht. Ja? Also das gilt ja schon für zwischenmenschliche Interaktionen. Auch an denen kann man verhungern oder elendiglich zugrunde gehen. Ja? Und das berühmte Experiment beim Kaiser Friedrich, wo die Säuglinge starben, weil niemand mit ihnen geredet hat. Ja? Also wir sind sozusagen, also Geist heißt nicht bedingungslos, sondern da gelten die ganzen Phänomene von Ursache und Wirkung, die gelten im Geist. Ja? Und insofern gibt es da Rückkopplungsschleifen und Bedingungen und alles Mögliche. Aber die Behauptung, dass das getrennt von uns, außerhalb von uns sei, das ist eine These, mehr nicht.
um da jetzt den Zahn zu ziehen. Also Geist spielt mit sich selber. Und das Ganze in der Einfachheit zu durchschauen, schaut man auf das, was ist und wie es entsteht und vergeht. Und in diesem Entstehen und Vergehen spielt sich alles ab. Dieses ganze Leben, dieses ganze Spiel kommt und geht. Und wenn man das verstanden hat, dann kann man das auch alle Konzepte projizieren und kann sich durchschauen.
Also ich sehe es ein bisschen anders und darüber müssen wir das nächste Mal sprechen.
Ja, ja, ja. Ja. Also wir sind gerade erst eingestiegen in diese Materie.
Wenn es keinen Körper gibt, dann gibt es überhaupt gar keine Kontakte und keine Wahrnehmung und nichts.
Ja, dem widerspreche ich ja auch nicht. Ne? Nur die Frage ist, welche Natur hat der Körper?
Geist sieht nur Geist, dann gibt es keinen Körper.
Nö, das ist
Quatsch. Geist spielt mit sich selbst.
Ja klar, aber das, was wir Körper nennen, ist ja Geist, der sozusagen die Erfahrung vom Körper hat. Und diese Erfahrung projiziert gewissermaßen. Aber das vertiefen wir nächstes Mal. Da kommt nämlich die dritte der vier Philosophenschulen, die auf Deutsch übersetzt heißt, die Nur-Geist-Schule. Und das ist eine spannende These. Ja? Wenn wir jetzt gesehen haben, die Vaibhashikas waren ein bisschen zu naiv. Da sind kleinste Materieteilchen und da ist dann der kleinste Geistmoment und da gibt es eine 1:1 Wahrnehmung. Ja? Das funktioniert nicht, das ist nicht haltbar. Dann kommen diese Tantrikas und verstecken das Problem nur in diesem Repräsentationsmodell. Das Repräsentationsmodell ist schon ausgebuffter als dieses 1:1 Modell. Es ist nicht mehr naiv, aber an der einen Stelle ist es inkonsequent. Und deswegen betreibt die Nur-Geist-Schule dann tatsächlich buddhistische Kernspaltung, um auf das Ergebnis zu kommen, Materie hat keine materielle Basis.
Ja, eben, und das bestreite ich.
Da kommen wir, ja, da sind wir dann tatsächlich, da haben wir dann den Konflikt zwischen Mahayana und Theravada.
Nein. Das ist auch im Mahayana umstritten.
Ja, bei Nagarjuna wird sozusagen gesagt, das ist sowieso alles Konzepthuberei.
Also ich habe die Frage auch, was ist der Konzept?
Ja.
Die Materie, aber jetzt ist der Geist, der
wird Dafür brauchen wir dann Nagarjuna, um bei der Nur-Geist-Schule wieder den Hebel anzusetzen, um die wieder sozusagen. Und der Gag ist jetzt, so man denkt, wow, jetzt habe ich endlich was verstanden, und dann kommt so eine buddhistische Schule und schmeißt es wieder auseinander. Und dann kommen die mit einem neuen Modell, der denkt, wow, das ist so subtil, das ist so klasse, jetzt habe ich es verstanden. Und dann kommt wieder eine nächste buddhistische philosophische Schule und schmeißt einen da wieder raus. Warum? Ja, kann man nicht mal endlich wo ankommen und sagen, so, jetzt ist es so, ja. Und
das genau geht nicht.
Und das genau ist das Problem. Wir werden mit unserem begrifflichen Geist, und wenn wir philosophieren, machen wir das immer mit Begriffen, die Natur des Geistes, die letztendliche Wirklichkeit, lässt sich nicht in Begriffe fassen. Wir können sie mit Begriffen nicht beschreiben. Und das ist der Sinn der buddhistischen Philosophie, uns sozusagen zu befreien von der Herrschaft der Konzepte. Und es geht nicht einfach, indem wir sagen, oh, Konzepte glaube ich sowieso nicht. Das ist konzeptlos, aber nicht jenseits der Konzepte. Jenseits der Konzepte heißt, auch die subtilsten Konzepte so lange gegeneinander zu fahren, bis die einfach platzen. Und es ist was anderes, als zu sagen, glaube ich nicht. Konzepte platzen zu lassen, das macht man im Zen ja so schön, wo man die Leute so mit den Koans quält. Ja? Konzepte platzen zu lassen heißt, dass plötzlich Raum im Geist ist, wo Geist sich selbst erfährt, wo Geist nicht mehr auf Konzepte guckt und nicht mehr interpretiert und nicht mehr irgendwie nach Halt sucht, sondern einfach in dieser Weite sich befreit.
Mir kommt diese buddhistische Philosophie, jetzt wo du das sagst, auch so ein bisschen vor wie so ein Super-Koan.
Ja,
ja,
give me five.
Ja, das geht nicht mehr. Und dann erwacht man.
Ja, so ist es. Das ist das Ziel. Ja, das ist das Ziel.
Ja. Dieses Bewusstsein, ist das immer separiert, also individuell, oder kann es auch ein Bewusstsein geben? Es gibt ja, glaube ich, auch Mönche im Tibetischen oder so, die zum Beispiel wissen können, wenn an einer anderen Stelle was passiert oder so, sich verbinden können.
Ja.
Also ein globales, universelles Bewusstsein.
Vorsicht mit den Begriffen ein oder viele Bewusstseine. Wir werden nächstes Mal drauf kommen, eins und viele sind nur Konzepte. Und wenn man jenseits von eins und viele kommt, dann wird einem schwindelig, aber dann hat man es verstanden.
Aber das eine Bewusstsein oder eine Bewusstseinsprozess oder mein, sagen wir mal jetzt, mein Bewusstsein oder mein Bewusstseinsprozess oder deiner gibt es schon deswegen nicht, weil wir alle in Deutsch sprechen.
Und das haben wir nicht selber erfunden, sondern das haben wir gelernt. Und wir sprechen alle in Deutsch, ja? Also jetzt hier. Mhm. Also kann es schon mal nicht meins sein, sondern
es ist verbunden, es entsteht in Abhängigkeit von anderen.
Ja. Also Geistbewusstsein ist immer auch schon kollektiv, sozial, wie man es nennen will.
Aber es ist ja empirisch, laut Kant. Es ist nicht ein Vokabular, das per se da ist und aus nichts existiert.
Ja, es muss gelernt werden, es muss richtig gelernt werden als Kind. Es wird diese Sprache lernen. Ja?
Ja, das passiert immer wieder auf früheren.
Und die entwickelt sich auch und verändert sich auch, diese Sprache. Ja, Deutsch ist vor 200 Jahren noch.
Ja, ja.
In der Barockzeit haben sie höchst umständlich gesprochen. Kein Mensch redet mehr heute so. Ja.
Handy, Computer.
Also ich hoffe, ich habe auf den Geschmack bringen können. Ich hoffe, Johannes hat sozusagen die Lust am Debattieren geweckt. So, ne? Das ist so typisch buddhistisch. Ne? Halt, Moment. Und wir machen nächste Woche genau an der Stelle weiter und untersuchen dann, brauchen wir überhaupt die Idee von Materie als von Geist getrennt? Oder werden wir nicht glücklicher, wenn wir sozusagen uns damit abfinden, dass alles, was wir erleben, sowieso Geist ist. Also nur Geist. Das untersuchen wir das nächste Mal. Und weil das so tiefgründig ist, nehmen wir sogar zwei Abende für die Analyse der Nur-Geist-Schule, weil es sich dann auch noch enorm ausdifferenziert hat. Und für heute machen wir den Abschluss wieder mit so einer meditativen Übung. Wir sitzen nochmal mit geradem Rücken, rechte Hand ruht in der linken, die Daumen berühren sich leicht. Und wir richten die Aufmerksamkeit auf unseren Atem. Und wir erleben die Augenblickhaftigkeit von Geist. Geist gibt es immer nur einen Moment. Und dann kommt der nächste und der nächste. Die Übung ist, präsent zu sein im jetzigen Augenblick. Und es geht am leichtesten, wenn wir im gegenwärtigen Augenblick von Atmen gewahr sind. Wenn man da auf dem Weg weitergeht, würde man so weit üben, in jedem Augenblick gewahr verbunden zu sein mit allem, was geschieht. Nicht mehr gefesselt zu sein von der Vorstellung eines Ich. Nicht mehr hoffen zu müssen oder fürchten zu müssen, sondern alles ist da in jedem Augenblick. Und ein Geist kann nicht kaputt gehen. Jeder Moment vergeht und bringt im Vergehen den nächsten hervor. Das ist das Ziel. Und wer mag, kann sich vorstellen, wie der Buddha, um dessen Lehres er den ganzen Abend heute ging und seit 25 Jahren in diesem Raum geht, wie der Buddha hier präsent ist, uns anschaut und alles Gute wünscht für diesen Weg. Denn das war sein Ziel, Leid überwinden und Glück erlangen. Und wer mag, kann sich sogar vorstellen, wie der Buddha zu jedem von uns kommt und Segen gibt für den Weg. Und das macht er mit dem Mantra, das auf Deutsch bedeutet, geh, geh noch weiter. Geh noch weiter. Geh über alles hinaus bis zum Erwachen. Theater Om Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisoha. Und er gibt den Segen nochmal mit dem Wunsch, dass uns das gelingen möge, bis zum Ziel zu kommen. Theater Om Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisoha. Und dann gibt er den Segen ein drittes Mal und dann denken wir an alle die, denen wir werden helfen können, wenn wir diesen Weg zu Ende gehen und nützlich für andere werden. Und die sammeln sich jetzt hinter uns, die, denen wir werden helfen können, unzählige Wesen. Und die warten darauf, dass sie Hilfe kriegen. Und beim dritten Segen nehmen wir den Segen für sie mit. Theater Om Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisoha. Wir wünschen, dass all das Gute, das heute Abend entstanden ist, nicht nur uns selber hilft, sondern allen Wesen hilft, Leid zu überwinden und Glück zu erlangen, das Erkennen vom eigenen Geist. Danke fürs Dabeisein heute. Wir sind noch da für Spezialfragen, für Vertiefungsfragen und oben haben wir eine Bibliothek, da stehen 1000 Bücher, 1050 sogar, und da kann man jedes, was wir heute gestreift haben, vertiefen und nachlesen, und das ist das Schöne an Buddhas Lehre, wenn man irgendwo mal eine Tiefenbohrung macht, es wird immer besser. Es gibt nirgendwo eine Stelle, wo man sagt, na, da hören Sie jetzt aber auf, weil, sondern es wird immer besser. Man kann überall den Bohrer ansetzen und in die Tiefe gehen. Es wird immer besser. In dem Sinne, herzliche Einladung. Oben steht Tee und Wasser für wer noch hoch will in die Bibliothek. Und Johannes ist noch hier. Ich gehe hoch, bin aber auch für Fragen da. Und dann wünsche ich eine schöne Woche. Und man sieht sich entweder nächste Woche oder wann anders, oder wir sind ja Buddhisten, wir kommen immer wieder in irgendeinem Leben, sieht man sich wieder. Gute Zeit, bis dann. Danke.